von, nee, immer ich. Vielleicht denkst du manchmal, ich werde es nie schaffen. Ich habe schon so oft probiert, ich habe schon so oft versucht, im Glauben Schritte zu gehen und ich habe es wieder nicht geschafft. Ich werde es irgendwie nie schaffen. Wenn dir diese Gedanken zumindest im Entferntesten bekannt vorkommen, dann ist die Predigt heute Morgen für dich. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Königreich, Schlüsselprinzipien seines Königreichs. Prinzipien, die wir kennen sollten und müssen, um uns in seinem Reich besser auszukennen, um unseren Platz in seinem Reich besser finden zu können. Und ich möchte euch heute Morgen eine der genialsten Bibelstellen überhaupt, wenn nicht die genialste Bibelstelle, vorlesen, mit euch lesen. Vor ein paar Tagen hat jemand gesagt, das ist eigentlich der Königreichsschlüssel. Das ist nicht ein Königreichsschlüssel, das ist der Königreichsschlüssel. Wir finden das in dem coolsten und tollsten und wunderbarsten Brief, der jemals geschrieben wurde, nämlich im Römerbrief. In Kapitel 8, ab den Versen 30 bis 37 durch. Ich lese vor, ihr habt es auch hier vorne, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die er vorherbestimmt hat, also er ist Gott, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hatte nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Römer 8, Verse 30 bis 37. In diesen Versen steckt einer der absolut genialsten, wenn nicht der genialste Königreichsschlüssel überhaupt, nämlich Gottes freie Gnade und unerschütterliche Liebe für seine Kinder. Wenn es einen Schlüssel gibt im Königreich, der die Tür aufschließt zum Verstehen, dann ist es zu verstehen Gottes freie Gnade und Gottes unerschütterliche Liebe für seine Kinder. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gottes Gnade ist frei. Gottes Liebe für mich ist unerschütterlich. Also lasst uns mal Schritt für Schritt durch diesen Bibeltext durchgehen und mal gucken und ansehen, was da drin steckt und darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Also in Vers 30 legt Paulus den Grundstein für den Rest von Kapitel 8. Also er schreibt Vers 30 und dann baut er auf Vers 30 auf. Also Paulus spricht in Vers 30 darüber, wie die Errettung von verlorenen Menschen funktioniert und dazu bräuchte ich den Vincent. Als Veranschaulichung, komm gerade mal nach vorne, ich gebe dir auch einen Stuhl. Ein Applaus für Vincent. So, darf ich hinsetzen. Ich darf mir vorstellen, Vincent. Vincent, Haus des Herrn, Vincent. Also, Gottes Gnade ist frei, okay? Was heißt es, Gottes Gnade ist frei? Was meine ich, wenn ich sage, Gottes Gnade ist frei? Was das bedeutet ist, dass Gottes Gnade frei ist, vollkommen unabhängig von irgendetwas. Gott ist unabhängig von irgendwelchen von außen kommenden Prinzipien, unabhängig von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, irgendwelchen Regeln. Äußere Einflüsse sind für Gott nicht entscheidend. Gottes Gnade ist frei, heißt auch, er ist allmächtig. Also nichts schränkt seine Bewegungsfreiheit ein. Ja, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du kannst dich an Gotts Knöchel hängen und so festdrücken, wie du möchtest. Du wirst seinen Bewegungsfreiraum nicht einschränken können. Gott ist frei, sein Wille ist frei, natürlich. Er kann tun und lassen, was immer er will. In anderen Worten, was Paulus hier sagt, Gott ist souverän, er steht über allen Dingen als König. Glauben wir das? Ich hoffe, wir glauben das zusammen, dass Gott der König über alle Dinge ist und dass er über allem steht und nichts ihn einschränkt. Und in dem Sinne ist auch Gottes Gnade und Erbarmen souverän und frei. Also kein Mist, den Vincent getan hat in seinem Leben, hat Gottes Gnade eingeschränkt oder beschränkt. Nichts, was der Vincent getan hat in seinem Leben, was noch so schlimm war, ich weiß nicht alles, ich weiß bloß kleine Teile und die reichen schon. Nichts, was er getan hat, konnte Gott davon abhalten, ihm Gnade zu geben. Oder?
Ja.
Gottes Gnade ist frei. Also wir lesen in Vers 30, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also okay, Schritt für Schritt, was sagt Paulus hier? Erstens, er sagt, Gott erwählt seine Kinder. Die er vorherbestimmt hat, sagt Paulus. Das griechische Wort proorizo, das hier mit vorherbestimmt übersetzt wird, heißt im Original vorherbestimmt. Ja? Das ist vielleicht keine große Offenbarung, aber manchmal behandeln wir dieses Wort, als würde es was anderes bedeuten. Es heißt so viel wie vorher entschieden. Also allein im Neuen Testament, wenn wir mal dieses Wort verfolgen und andere Wörter, die diesen Bedeutungsrahmen haben, finden wir allein im Neuen Testament 20 Mal Stellen, wo Gott davon spricht oder die Bibel davon spricht, dass er seine Leute aussucht. Und die AT-Stellen, die davon reden, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, die habe ich jetzt nicht gezählt, die sind erschlagend in ihrer Menge. Also Gott erwählt seine Kinder. Das heißt, bei Vincent war das so, dass Gott irgendwann gekommen ist und gesagt hat, den Vincent, den will ich. Das hat er sich in so ungefähr gedacht oder gesagt. Wir wissen nicht, ob er es gesagt hat oder gedacht hat. Irgendwie so etwas kam vor in seinen Gedanken. Den Vincent, den will ich, für den entscheide ich mich jetzt. Okay? In anderen Worten, es ist Gottes Entscheidung, wem er sich gnädig erweist und wem nicht. Okay, tief durchatmen. Es ist Gottes Entscheidung, wem er sich gnädig erweist und wem nicht. In Römer 9, Vers 15 und 16, das ist so eine ganz bekannte Stelle für dieses Thema, da sagt Gott Folgendes, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann schreibt Paulus, so liegt es nun nicht an Vincents Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es lag bei Vincent nicht an seinem Wollen und auch nicht an seinem Laufen. Es lag an Gottes Erbarmen. Epheser 1, Verse 4 bis 6. Denn in Christus hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat uns erwählt, er hat uns vorherbestimmt, in Christus seine Nachfolger zu werden. Und in Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus zu den Gläubigen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Okay, also das Erste, was wir verstehen müssen, was er hier sagt in Vers 30 ist, Gott ist ein sich entscheidender Gott. Am Anfang einer Bekehrung steht nicht der Wille des Menschen, sondern der Wille Gottes. Das ist der erste Punkt. Der Schöpfer des Universums sieht die Not seiner Geschöpfe und wendet sich uns in Erbarmen zu und streckt seine Hand zur Rettung aus. Zweitens, was steht noch in Vers 30? Gott ruft seine Kinder. Okay? Er erwählt oder er bestimmt zuvor und dann ruft er seine Kinder. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Also, zuerst entscheidet sich Gott und dann tritt er für uns hörbar in Aktion. Er ruft unseren Namen. Also, Gott hat sich für Vincent entschieden und dann kam der nächste Schritt. Er rief Vincent zu sich. Ja? Er hat sich gedacht, oh, der Vincent, nicht zu groß, nicht zu klein, der gefällt mir, den will ich haben und jetzt rufe ich ihn. Vincent! Ja? Das ist passiert. Dietrich Bonhoeffer, der hat Folgendes dazu geschrieben. Er hat gesagt, Nachfolge ist kein Angebot des Menschen an Gott. Allein der Ruf schafft die Situation. Er bezieht sich da auf das Evangelium, als Jesus ausgegangen ist, um sich seine Apostel, seine Jünger zu rufen. Es war immer so, Jesus ist zu einem hingegangen, hat sich einen ausgesucht, hat ihn beim Namen gerufen und dann kam eine Antwort. Also ohne Gottes Ruf bleiben wir taub für seine Botschaft. Und vor Gottes Ruf sind wir geistlich tot. Das ist, was wir in Epheser Kapitel 2 lesen. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Vincent war tot, Gott hat sich für ihn entschieden, Gott hat ihn gerufen. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer. Ja, jetzt ist das, was die ersten zwei sind so die Themen, die uns als Christen sehr stark beschäftigen, aber jetzt kommt der eigentliche Hammer. Ja. Drittens sagt Paulus in Vers 30, Gott spricht seine Kinder gerecht. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Okay? Was sehr interessant ist, Paulus verbindet hier die Begriffe vorherbestimmt, gerufen, gerecht gemacht und verherrlicht als eine logische Folge. Er sagt, erst das, darum das. Das, darum das, das, darum das. Also er sagt, weil er euch vorherbestimmt hat, hat er euch gerufen. Weil er euch gerufen hat, hat er euch gerecht gemacht. Weil er euch gerecht gemacht hat, hat er euch verherrlicht. Also weil er sich für Vincent entschieden hat, hat er ihn gerufen. Und weil er Vincent gerufen hat, hat er ihn gerecht gemacht. Was heißt es? Das heißt, es ist nicht nur in Gottes Hand, sich einem verlorenen Menschen zu offenbaren, sondern es ist auch in Gottes Hand, zu entscheiden, ich gebe dir Gnade und ich spreche dich gerecht. Es ist nie unsere Leistung, dass wir glauben, sondern es ist immer ein Gnadengeschenk. Unser Glaube ist ein Geschenk von Gott, das lesen wir auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir können uns unsere Errettung nicht verdienen durch Leistung. Okay, Gott hat es in seiner Hand, uns die Augen zu öffnen für seine Größe und für seine Schönheit und Majestät. Und er hat es in der Hand, uns frei zu sprechen und uns zu befreien aus der Macht der Sünde. Und wenn du das glaubst, dann solltest du dich freuen. Yes, du bist nämlich reich beschenkt. Du bist reich beschenkt. Wenn du heute Morgen hier sitzt und glaubst, dann ist das nicht deine mentale, intellektuelle Leistung, die du erbracht hast und Gott hat dich nicht dafür belohnt, sondern du glaubst, weil Gott dir ein Geschenk gemacht hat, den Glauben an ihn. Viele von euch haben das erlebt. Sie haben eine Zeit lang nicht geglaubt und dann auf einmal war euch klar, hey, ich glaube das. Vor 3 Wochen war ich noch voll dagegen, habe ich jetzt im Glaubensgrundkurs gehört. Ich war noch vor kurzem total dagegen. Es hat keinen Sinn gemacht, was in der Bibel steht. Und auf einmal glaube ich das und es ist absolut genial. Das ist nicht deine Leistung, das ist Gottes Gnade, der dir Glaube geschenkt hat. Was wichtig ist, diese Lehre des Paulus sagt nicht, dass wir Gottes Marionetten sind und er vergewaltigt uns so in den Himmel rein. So, du musst jetzt da rein, er zwingt uns nicht. Ja, das ist oft ein Missverständnis, wir sind nicht seine Marionetten und wir können uns nicht wehren. Er zwingt uns nicht, ihm nachzufolgen. Stattdessen lehrt die Bibel, Gott öffnet dir und mir die Augen, damit wir uns für ihn entscheiden können. Und die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, wenn Gott dir die Augen öffnet, dann wirst du eine Wahrheit erkennen, die so überwältigend gut und klasse ist und so überwältigend viel besser als die Alternative, die Hölle, dass du dich für ihn entscheiden wirst. Also Bekehrung ist immer beides. Bekehrung ist immer 100% Gottes Wirken. Nicht 50%, so ey, du machst einen Teil, ich mache einen Teil, Gott, okay. Du bist mir gnädig, ich gebe dir den Rest. Also, es ist nicht 50-50, es ist 100% Gottes Wirken und es ist 100% unsere Entscheidung für ihn. Okay? Es ist nicht getrennt voneinander, es ist keine Arbeitsteilung, es ist beides 100%. Aber in dieser Reihenfolge, Gott hilft dir und du sagst ja. Es ist nie andersrum. Hey, du sagst ja und dann fällt Gott auf, dass du in Erwägung ziehst, dich zu bekehren. Der Punkt, an dem du anklopfst, ist der Punkt, da ist der Punkt schon lange vorbei, wo du von Gott Glauben ins Herz gelegt bekommen hast. Okay? Ohne Gottes Wirken vorher 100% wirst du nicht in der Lage sein, dich für ihn zu entscheiden. Und am Ende von Vers 30 finden wir, Gott erhält seine Kinder. Da steht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist ganz interessant, der Begriff und dieser Satz, dass Gott uns verherrlicht, weil überall in der Bibel, wenn wir das Wort verherrlicht lesen, dann geht es immer darum, dass seine Schöpfung den Gott der Schöpfung, ihren Schöpfer verherrlicht. Ja? Lobpreis schenkt, Ehre schenkt, ihn groß macht. Okay? Und hier gibt es diese eine Stelle, wo es heißt, Gott verherrlicht uns. So, heißt es, dass er uns jetzt anbetet und uns so super toll findet, dass er auf die Knie fällt? Nein, das heißt es nicht. Was meint Paulus, wenn er schreibt, dass Gott uns verherrlicht oder uns verherrlichen wird? Ich möchte mal zu 1. Korinther Kapitel 15 gehen. Geht's dir noch gut, Vincent? Ja, gut. 1. Korinther 15, Verse 42 und 43. So auch die Auferstehung der Toten. Also Paulus spricht über die Auferstehung der Toten und er sagt Folgendes. Es wird gesät verweslich. Ja? Das, was ihr jetzt sehen könnt auf der Bühne. Und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Also die Verherrlichung der Kinder Gottes, wenn die Bibel über die Verherrlichung der Kinder Gottes spricht, dann spricht sie davon, dass die Kinder Gottes eines Tages ihren alten Leib ablegen werden, ihren sterblichen, verweslichen Leib ablegen werden und einen neuen, unverweslichen, unsterblichen, herrlichen Leib bekommen werden. Und da spricht die Bibel davon, dass die Kinder Gottes verherrlicht werden. Okay? Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. In anderen Worten, wenn du mal gerecht gesprochen wurdest, jetzt kommt der nächste Hammer, dann wirst du auch das Erbe empfangen. Okay, wenn Gott in seiner Allmacht und Souveränität, Gnade und Barmherzigkeit dich gerecht spricht und dich aus der Macht der Sünde herausrettet in das Reich des Sohnes Gottes, dann wirst du auch das Erbe empfangen. Also Gott, Vincent, Gott garantiert dir Folgendes, du wirst eines Tages sterben. Ja, das ist garantiert. Außer er kommt vorher wieder, aber höchstwahrscheinlich wirst du sterben. Und du wirst einen Siegeskranz empfangen und der Siegeskranz ist das ewige Leben. Also wenn du die Gnade Gottes empfangen hast und das Leben von Gott empfangen hast, dann wirst du den Siegeskranz empfangen. Das ist, was Gott dir verspricht. Ich möchte euch, wer hat es gedacht, aus Epheser 1 was vorlesen. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Okay, wir haben den Heiligen Geist empfangen, das ist eine Anzahlung Gottes hier schon auf der Erde, dass wir den Rest des Erbes auch empfangen werden. Einen Teil haben wir schon bekommen. Und weiter geht's. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Okay, dadurch, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, hast du eine Verbürgung Gottes dafür empfangen, dass er dich bis zum Ende tragen wird und dass du das volle Erbe empfangen wirst. Das ist, was Paulus in diesem kleinen Vers 30 sagt. Vielleicht habt ihr verschiedene Fragen. Ich werde euch folgende Empfehlung aussprechen. Downloadet folgende Predigt von unserer Homepage aus der Predigtreihe Verheißungen. Du wirst nicht verloren gehen. Wenn du dazu Fragen hast, zu dieser Verheißung, hör dir diese Predigt an. Und sie wird dir einige Antworten geben. Zusammenfassend kann man zu Vers 30 Folgendes sagen. Erstens, Gott ist im Errettungsbusiness. Ja? Das ist sein Ding, das er macht. Er erwählt, er ruft, er spricht gerecht und er verherrlicht seine Kinder. Das heißt, er wird seine Kinder bis ans Ende bewahren. Sein Wille ist entscheidend, nicht unsere Werke. Seine Gnade ist frei. Seine Gnade ist frei. Und es ist wichtig, dass wir diese paulinische, diese neutestamentliche Lehre verstehen, um die restlichen Verse, die jetzt kommen, auch verstehen zu können, was er da sagt. Okay, jetzt denkt ihr euch, wow, 15 Minuten, ein Vers, wir haben noch 7 vor uns, keine Angst. Die nächsten Verse, die kommen, müssen wir verstehen im Licht dessen, was Paulus in Vers 30 gesagt hat. Vincent, du darfst gehen, Dankeschön. Applaus für Vincent. Paulus sagt Folgendes in den Versen 31 bis 37. Wenn stimmt, was ich in Vers 30 gesagt habe, dann bedeutet das für uns Folgendes. Es gibt verschiedene Schlussfolgerungen und Folgen der Erwählung und Bewahrung, die wir durch Gott empfangen haben. Und das Erste, was er sagt, ist, Gott ist für dich. In Vers 31 und 32 steht, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Vers 30, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wenn es stimmt, dass Gott sich für mich entschieden hat, dass Gott mich gerecht gemacht hat, dass er mich gerufen hat davor und dass er mich erhalten wird, was sollen wir da noch sagen? dann kann keiner mehr gegen uns was tun. Uns kann keiner mehr was anhaben. Das ist, was Paulus sagt. Klingt logisch, ne? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast die Gnade Gottes erlebt und erfahren, du bist ein gläubiger Christ, dann kannst du dir vor Augen führen, dass Gott dich so wichtig genommen hat, dass er seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn für dich hergegeben hat. Wenn jemand so etwas Krasses tut, wird er danach keinen Rückzieher machen. Wenn ich für einen hier im Raum meinen Sohn opfern würde, dann würde ich nicht mehr einen Rückzieher machen. Und das ist auch, was Paulus hier sagt, und das ist auch Gottes Einstellung zu dir, ich mache keinen Rückzieher. Also die Lehre, dass nicht wir Gott erwählen, sondern er uns erwählt, ist wirklich eine gute Nachricht, weil das nämlich bedeutet und ein Zeichen dafür ist, dass er für mich ist. Er ist für mich und er ist für dich. Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Vielleicht fühlst du dich zurzeit angefochten in deinem Alltag, vielleicht fühlst du dich bedrängt. Denk an dein Studium, an dein Berufsleben, denk vielleicht an Versuchungen in deinem Leben. Vielleicht erlebst du momentan Gegenwind in deinem Leben. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat. Dann hör die Worte des Paulus heute Morgen. Gott ist für dich, wer kann dir noch etwas anhaben? Wenn du Jesus Christus empfangen hast als Herrn, Erlöser und größten Schatz, dann kann dir keiner mehr irgendetwas anhaben. Egal in welcher Situation du in deinem Leben momentan stehst. Du hast den Sieg in Jesus Christus. Gott kämpft an deiner Seite. Gott kämpft für dich. Er hilft dir zu kämpfen. Und das bedeutet auch, dass du dich auf der Siegerseite befindest. So als wärst du Bayern München-Fan. Ja? In der Bundesliga. Ich habe eine Wette mit dem David laufen. Und ich freue mich schon darauf, wenn er sie einlässt. Du bist auf der Siegerseite. Ja? Du solltest in dem Wissen ruhen können, dass Gott für dich ist. Das, was im Psalm 46,11 steht. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn du Römer 8 und Römer 9 durchliest, lies es durch, schließ deine Augen und höre Gottes Worte für dich. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und dass Gott, das ist, was Paulus sagt, dass Gott für dich ist, kannst du daran erkennen, dass er das Wertvollste gegeben hat, was er hatte, nämlich seinen Sohn. Er hat dir das Wertvollste schon geschenkt, was er dir schenken konnte. Damit du Zugang zu Gott hast. Das ist, was im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18 steht. Wir wurden erlöst aus unserer Sünde, damit wir wieder freien Zugang zu Gott haben können. Du bist reich beschenkt. Geh heute Morgen nicht hier raus, ohne den Gedanken wirklich zugelassen zu haben, dass du reich beschenkt bist. Wenn du Jesus nachfolgen kannst, dann bist du reicher beschenkt als jeder Mensch, der jemals gelebt hat auf dieser Welt. Und du bist reicher als jeder Milliardär und Trilliardär, der momentan hier auf Erden lebt. Außer er ist Christ. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, als würdest du immer leer ausgehen. Ja? So, alle kriegen sie immer voll den Segen ab, ja, aber ich gehe immer leer aus. Kollege X, Kollege Y wurde mal wieder promoted und ich habe immer noch das gleiche Gehalt wie davor. Ich gehe mal wieder leer aus. Oder vielleicht denkst du manchmal, dass du dir immer noch was bei Gott verdienen musst. Ja? Oh, ich habe heute meine Bibel nicht gelesen. Morgen lese ich doppelt so viel. Und du versuchst, die Anerkennung bei Gott zu holen. Oder vielleicht denkst du manchmal, dass Gott manche Menschen lieber hat als dich. Ja, mich liebt er halt bedingungslos, deswegen muss er mich lieben. Aber meinen Nebensitzer, den liebt er aus vollem Grund und aus tiefster Überzeugung. Vielleicht denkst du das manchmal. Gott hat, um dich zu retten, seinen größten Schatz hergegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Es gibt keinen Menschen hier in diesem Raum, der weniger geliebt ist als der Nebensitzer. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Wenn wir schon alles bekommen haben, hey, alles andere ist Nebensache, das werden wir noch mit dazu bekommen. Okay, also eine Folge ist, wenn es stimmt, was in Vers 30 steht, dann heißt es auch, dass Gott für uns ist und das gibt uns extrem viel Stabilität. Zweitens, niemand kann dich mehr anklagen und verurteilen. Wenn es stimmt, was in Vers 30 steht, dass Gott erwählt, beruft, gerecht macht und verherrlicht, dann heißt das auch, dass nichts und niemand mehr in dieser Welt, sichtbar oder unsichtbar, dich verklagen und verurteilen kann. Vers 33 und 34. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Wer hat so wenig Menschenverstand, dass er sagt, ich klage jetzt einen Erwählten Gottes an? Das ist, was Paulus sagt. Wer um Himmels Willen würde das noch tun? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für sie ein. Der Teufel wird von Johannes, der Verkläger der Brüder, genannt, der täglich vor Gott tritt und die Kinder Gottes anklagt. Okay, es gibt jemanden, der dich täglich anklagt. Satan liebt es, deine Sünden, die du tatsächlich begehst, zu nehmen und dir vor die Nase zu halten und Gott vor die Nase zu halten und zu sagen, hey, guck mal, Vincent, das hast du getan. Und dann geht der Teufel zu Gott und sagt, guck mal, was der Vincent getan hat. Und dazu muss der Teufel nicht mal lügen, weil Vincent hat's getan. Ja? Wir liefern dem Teufel so viel Material, er muss oft gar nicht mal erfinderisch sein, sich irgendwas auszudenken, was wir falsch gemacht haben. Und weißt du was? Das Geniale ist, seit du glaubst, steht Gott voll und ganz hinter dir. Seit du Jesus Christus als Erlöser, als Retter, als größten Schatz empfangen hast, bist du in Christus und Gott schaut nicht mehr deine Sünde an und verurteilt dich nicht mehr aufgrund deiner Sünde. Er ist nicht mehr zornig auf deine Sünde, was er vorher war. Sondern in Christus hast du Jesu Gerechtigkeit überwiesen bekommen. Und Gott sagt zum Teufel, hey, okay, ja, das hat der Vincent gemacht, aber weißt du was? Ich habe ihm meine Gnade geschenkt, ich habe ihm ewiges Leben geschenkt. Mein Sohn ist für ihn ans Kreuz gegangen. Hau ab mit der Sünde. Da wurde schon für bezahlt. Für Vincents Sünden wurde für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft bezahlt durch Jesus Christus am Kreuz. Und auch für deine. Also Paulus sagt in anderen Worten, weil der Schöpfer des Universums für dich ist, hat der Teufel und kein anderer Mensch ein Recht, dich anzuklagen. Keiner hat ein Recht, dich anzuklagen. Weil dich jemand anklagen, will dich jemand anklagen, wo Gott dich doch erwählt hat, fragt Paulus. Wie soll das gehen? Dann lass den Ankläger mit deinem dreieinigen Gott reden, wenn er kommt. Das Problem ist, dass der Teufel die Wahrheit spricht, wenn er uns unsere Sünden vor Augen hält. Aber er spricht bloß die halbe Wahrheit zu uns. Er sagt nämlich, hey, hier ist das passiert, aber er wird einen Teufel tun, um zu sagen, aber übrigens, dafür wurde schon bezahlt. Okay, das ist, was der Heilige Geist dir sagen muss, weil der Teufel wird es dir nicht verraten. Weil Gott dich erwählt hat, kann dich niemand mehr anklagen. Römer 8, Vers 1, kennt ihr alle. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Kann ich meinen Amen dafür hören? Das ist nämlich wirklich, das ist wirklich das Evangelium. Das Evangelium ist, die, die nicht in Christus sind, sind verdammt. Und die, die in Christus sind, sind in Ewigkeit errettet und sind nicht mehr unter der Verdammnis. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist kein Einzelfall unter der Christenheit, wenn du manchmal noch an Verdammnisgefühlen leidest. Vielleicht leidest du gerade jetzt unter Verdammnisgefühlen. Du bist dir nicht so sicher, ob Gott dich wirklich liebt und annimmt. Du guckst auf dich und du sagst dir, wow, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott mich tatsächlich liebt. Vielleicht denkst du dir, hey, Gott ist ein liebevoller Papa, aber irgendwann wird er seine Geduld verlieren. Und ich habe das Gefühl, das ist bei mir relativ bald der Fall. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann musst du dir vor Augen halten, was Paulus hier lehrt. Dass du nicht mehr aus der Hand Gottes gerissen werden kannst. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann kannst du sagen, hey Teufel, halt die Klappe, red mit meinem Papa. Halt deine Klappe, red mit meinem Papa. Ich weiß, das ist dein Job, du musst mich anklagen, okay. Aber jetzt können wir den nächsten Schritt einleiten. Jetzt gehst du zu meinem Papa und der wird dir erklären, dass für meine Sünden schon bezahlt wurde. Okay, du erinnerst mich dran, dass ich gesündigt habe, vielen Dank. Ich muss Buße tun. Wenn du deine Sünde bereust, ist ein extrem gutes Zeichen, dass Gott dir seinen Geist gegeben hat. Tu Buße und lauf weiter. Er hat mich erwählt, er hat mich berufen, er hat mich gerecht gemacht, er wird mich bewahren. Hau ab und red mit meinem Papa. Also niemand und nichts kann dich mehr anklagen und kann dich mehr verurteilen. Und das Dritte, was Paulus schreibt, die dritte Folge der freien Gnade Gottes, die finden wir in Vers 35 und 37. Nichts kann uns von der Liebe Jesu trennen und nichts kann uns von Jesus Christus trennen, nicht einmal der Tod. Also Paulus fasst hier in den Versen 35 und 37 zusammen. Er sagt Folgendes. Hey Leute, erstens, Gott hat euch vorherbestimmt, er hat euch berufen, er hat euch gerecht gemacht, er wird euch verherrlichen. Zweitens, er ist für euch. Drittens, niemand kann euch mehr verurteilen, mehr anklagen. Und dann sagt er, das heißt ja dann wohl, dass uns nichts mehr von Jesus trennen kann, oder? Ist logisch. Paulus ist absolut logisch hier. Er schreibt, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Wir sind da. Gott ist für mich. Gott hat mich freigesprochen. Das heißt dann wohl, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Das sind rhetorische Fragen, die Antwort ist nein. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Okay? Das ist eine Realität in unserem Leben, wir haben das alles, was hier aufgelistet ist, aber, beziehungsweise und doch, in Vers 37, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Schwert des Henkers, ratsch ab, okay, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Heute Mittag wird von uns kein einziger enthauptet werden, okay, das können wir jetzt mal einfach so festhalten. Aber heute Mittag werden einige von unseren Glaubensgeschwistern enthauptet werden. Mir fehlen gerade die Worte. Egal, was dir zustößt, heute Mittag, es wird Gott nicht überraschen, es wird nicht ohne seine Einwilligung geschehen und es wird dich deines Sieges in Christus nicht berauben. Lass uns anfangen, als Christen dementsprechend zu handeln. Jesus Christus hat für dich gelitten. Jesus Christus hat dich lebendig gemacht. Nichts kann das von dir wegnehmen. Nichts. Also vielleicht erlebst du momentan Not, vielleicht erlebst du Angst, vielleicht erlebst du Verfolgung. Das ist gar nicht so einfach in Deutschland. Vielleicht erlebst du gerade Hunger oder Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, was auch immer das dann für dich bedeuten mag. Vielleicht gehst du durch einen finanziellen Engpass. Vielleicht hast du momentan Sorgen, die dich schlecht schlafen lassen nachts. Vielleicht erlebst du Benachteiligung an deinem Arbeitsplatz wegen deines Glaubens. Vielleicht musst du gerade auf Dinge verzichten. Das größte Drama überhaupt. Vielleicht kommst du aus einem muslimischen Hintergrund und für dich heißt tatsächlich, wenn du dich zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, bekennst, dann bist du ausgeschlossen aus der Familie. Paulus sagt uns Folgendes, mit all dem kannst du rechnen. Das ist ein Teil deines Lebens hier auf Erden. Das wird nicht mehr Teil deines Lebens sein, wenn du in der Ewigkeit bei mir bist. Aber hier auf Erden wirst du es alles erleben. Aber diese Dinge können dich nicht trennen von dem Herrn, Erlöser und größten Schatz, den du in Jesus Christus bekommen hast. Nichts von diesen Dingen kann dich trennen. Seine Liebe ist stärker als all das. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Egal, was dir geschieht, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Vertrau auf seine Güte und sein Wirken. Heute. Manche von uns müssen diese Entscheidung neu treffen. Hey, ich möchte, ich muss und ich werde jetzt entscheiden, ich vertraue neu auf die Güte und auf die Barmherzigkeit Gottes. Weil ohne diese zwei Dinge bin ich absolut aufgeschmissen in meinem Leben. Ich ermutige dich, das zu tun. Du bist mehr als ein Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Also Gottes Liebe für dich zeigt sich nicht immer in den offensichtlichen Segnungen, die man von außen sehen kann, weil sie materiell sind. Das kann auch sein. Aber Gottes Liebe für dich zeigt sich darin, dass er dich weder in Nöten, noch in Ängsten, noch in Verfolgung, noch in Gefahren alleine lässt. Darin zeigt sich Gottes Liebe für dich, dass du nicht untergehst. Gott möchte dir seine Liebe erweisen in deinen Ängsten und Nöten und Gott möchte dir Hoffnung geben in Verfolgung und Entbehrung. Ich möchte abschließen. In Römer 8, Vers 30 bis 37 finden wir folgende Aussagen. Gott ist für dich, auch wenn andere gegen dich sind. Gott verdammt dich nicht, auch wenn andere dich anklagen. Und wir finden drin, Gott verlässt dich nicht, auch wenn dein Leben manchmal chaotisch ist. Okay? Als Nachfolger Jesu bist du erwählt, berufen und gerecht gemacht. Und du wirst, das ist ein Versprechen Gottes, verherrlicht werden am letzten Tag, wenn du einen neuen Körper bekommst. Das steht fest. Gott wird alles gut machen. Alles wird gut. Ist das nicht gut? Das ist eine gute Nachricht. Deswegen heißt es gute Nachricht. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Ich wiederhole. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, erwählt, berufen, gerecht gemacht, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu, an dem die Weltgeschichte enden wird und eine neue Zeitrechnung beginnen wird. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort uns ermutigt, ermahnt, erbaut, zurechtweist, unterweist, Herr, dass all deine Worte nützlich sind für uns, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, deine Worte zu verstehen und die Wahrheiten, die darin stecken, anzunehmen für uns, damit unser Leben ein Zeugnis wird der echten Veränderung, einer Veränderung, die wir nicht herbeiführen können, sondern die die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit Gottes und die Souveränität Gottes widerspiegelt, Herr. Verändere uns. Herr, ich bete für jeden heute Morgen, der hier im Raum ist oder diese MP3 hört und der dich noch nicht empfangen hat, der noch nicht sein Glauben und sein Vertrauen voll auf dich gesetzt hat. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt in diesem Moment Leben schenkst, dass du jetzt in diesem Moment Augen öffnest, dass du jetzt in diesem Moment erwählst, rufst, gerecht machst, Herr. Gott, wir glauben, dass du ein souveräner, allmächtiger Gott bist und wir bitten dich, dass du gerade jetzt in diesem Moment Menschen die Augen öffnest aus dem Tod, in dem sie in ihren Sünden sind, herausholst, ihnen ewiges Leben schenkst, sie versetzt in das Reich deines Sohnes, Herr. Herr, es ist für dich eine Leichtigkeit. Und da, wo wir als Christen vielleicht träge geworden sind und müde geworden sind und entmutigt sind und nicht mehr die Wahrheit deines Evangeliums in unserem Leben erfahren, Herr, bitten wir dich, dass du uns neue Kraft gibst, dass du uns neue Erkenntnis schenkst, dass du uns wachrüttelst. Herr, wir wollen zu dir kommen, wir sind müde und beladen, aber wir können bei dir alles ablegen, ein neues Joch, dein Joch, das leicht ist, auf uns nehmen und können dir nachfolgen, Herr. Wir bitten dich, gib uns ein neues Leben, gib uns neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, gib uns neue Kraft, gib uns einen weiteren Blick, Herr, gib uns eine größere Perspektive darüber, wer du bist und wer wir sind und was wir von dir empfangen haben, Herr. Gott, wir danken dir für diesen Königreichsschlüssel, dass deine Gnade frei ist und dass deine Liebe für uns unerschütterlich ist, Herr. Heiliger Geist, lehre uns, erinnere uns, tröste uns und lass uns in diese Wahrheit hineintreten, Herr. Damit wir als einzelne Christen und als Gemeinde dir zur Ehre leben können, Herr. Gottzentriert leben können. Verändere uns, Herr, und mach uns zum lebendigen Zeugnis für deine große Güte und Gnade und deine Souveränität, Herr. Amen.